Wow, verrückte Zeit, in der wir leben, gell? Aber ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Du auch? Ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Die Woche habe ich was inseriert zum Verkaufen bei Kleinanzeigen, hat mich abends so ein Typ angerufen, ja, und er hat eine Stunde mit mir gequatscht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie lange ich mit dem quatsch. Und über Gott und die Welt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Nächsten Tag kam er, da haben wir noch mehr gequatscht. Ich habe gedacht, willst du was kaufen oder willst du mich zutexten? Ich habe es dann wirklich erst zu spät gemerkt. Und das Lustige war, irgendwann kam er natürlich auf die zu sprechen, was ich beruflich mache. Das war schon am Vorabend am Telefon, sag ich, ich bin Pastor. Ah, das glaubt er jetzt nicht. Dann sage ich, warum nicht? Ja, das glaubt er jetzt nicht. Sag ich, doch, das ist so. Nächsten Tag kam und die Begrüßung. Das ist immer dasselbe, Leute. Es ist immer dasselbe. Seine Begrüßung war, der Pastor. Versteht ihr? Sobald du Jesus bekennst, dann kommt sofort dieser Grinsegeist. Dieser, der dich ins Lächerliche ziehen will, dieser Geist. Habt ihr das schon mal erlebt? Du bekennst Jesus, das sagt keiner, oh wow. Ne, da haben die keine Ehrfurcht, sondern es geht sofort in die Richtung, so wir nehmen ihn mal auf die Schippe. Und soll ich dir was sagen, das ist normal. Das ist normal. Es bestätigt eigentlich nur, dass du richtig bist. Schäm dich deswegen nicht, lass dich nicht auf die Schippe nehmen. Und natürlich ging es dann über den Putin, wie schlimm der ist und die AfD und der Trump und alles sind blöd und alles sind böse und und dann kam er, na, fing er an, ja, er ist dem Buddhismus zugeneigt. Die haben nicht so viel Kriege gemacht. Na, ich sag, weißt du, du musst eins trennen, Christus und die Bibel von der katholischen Kirche. Die beiden haben nämlich nichts miteinander zu tun. Dann sind wir wieder im Reinen. Und dann hast du gemerkt, der war auch nicht das hellste Licht auf Gottes Erdboden, das muss man fairerweise sagen. Und keinen Satz, den ich gesprochen habe, ließ er mich ausreden. Kennt ihr so Leute? Du bist noch nicht fertig mit deiner Auslegung, kommt schon die nächste Frage und die nächste, irgendwann habe ich gesagt, oh, ich habe keinen. Habe ich gesagt, wir lassen das jetzt alles gut sein, willst du jetzt kaufen, ja oder nein? Ja, ich überlege es mir, dann sage ich, also tschüss. Und wo ich wieder rein bin, sagt der Semi, Papa, was war denn das für ein Vogel? Sag ich, frag lieber nicht. Und er war nur 8 Jahre älter wie ich und ich habe so gedacht für mich. Und das sind immer so Erlebnisse, auch wenn sie manchmal so schräg verlaufen und du überhaupt nicht an den rankommst. Ich hätte ihm gern noch mehr erzählt über den Glauben, aber das ging nicht. Und ich dachte dann nur so für mich gedacht, mein Gott, sind die Leute alle schräg, die werden immer schräger. Ja. Die werden immer verdreht und je älter die werden, desto komplizierter. Und ich weiß nicht, was für ein Wort ich da nehmen soll. Die werden immer anstrengender, komplizierter. Und ich merke so, die Lüge, die sie über Jahre gefressen haben aus ARD und ZDF, sie sitzen ja gerne in der ersten Reihe und hören sich als Erste diesen Mist an. Das ist ja nur noch Müll, was da kommt. Und wie sie das verinnerlichen. Und letzte Woche habe ich euch gesagt, könnt ihr euch erinnern, sie haben eine Meinung, aber keine Informationen. Auch da, sie haben so ein gefährliches Halbwissen, Viertelwissen oder 10% oder noch weniger Wissen, aber das vertreten sie. Und ich habe nur gedacht, bin ich froh, dass ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit macht frei. Wenn du die Wahrheit kennst, dann macht die dich frei. Die knechtet dich nicht. Die Wahrheit macht frei. Und auch das ist ein Geschenk, was wir in Christus Jesus haben. Alles, was er gelehrt hat, alles, was er gesagt hat, macht uns frei. Merkt ihr, dass es euch frei macht?
Yes.
Es macht euch innerlich frei, nicht äußerlich. Äußerlich sind wir die komischen Christen, vielleicht sogar die Radikalen und was weiß ich was alles. Ja? Leute, wir sind in der Endzeit. Wir sind absolut in der Endzeit. Glaubt ihr das?
Ja.
Vor 3 Tagen, am 30.07., haben sie in Nordrhein-Westfalen die Wohnung von einem Pastor gestürmt. Das Sondereinsatzkommando hat die Türe aufgesprengt. Die Tür ist komplett kaputt. Die Trümmer flogen auf 2 PKWs, die sind beschädigt, sind rein, haben ihm sofort die Nase gebrochen, der lag im Bett, haben ihn gefesselt, er hat stundenlang gefragt, wer sie sind, bis sie ihm gesagt haben, dass sie Sondereinsatzkommando sind. Angeblich hat er Waffen zu Hause, ja, und da haben sie eine Schreckschusspistole gefunden. Wow, Wahnsinn, eine Schreckschusspistole, Und dann haben sie gesagt, er soll die Schlüssel der Gemeinde geben. Sie durchsuchen die Gemeinderäume. Wenn die Schlüssel nicht passen, sprengen sie auch da die Tür auf. Da haben sie die Gemeinderäume durchsucht, haben 2 Luftgewehre gefunden. Auch ganz gefährlich, 2 Luftgewehre. Der plante bestimmt einen Banküberfall. Banküberfall. Und da hat er erzählt, dass die Männer, wenn sie Männertreffen haben, ab und zu danach so auf Ziele schießen, so als, ja. Und da habe ich so recherchiert in der Weltlichen Zeitung. Waffenfund bei Radikalpastor. Waffenfund bei Radikalpastor und so weiter. Und da habe ich gedacht, um was ging es da eigentlich? Ich glaube, es geht um Einschüchterung. Sowas habe ich noch nie bei den Moslems gelesen. Noch nie. Es geht um Einschüchterung und natürlich ist es eine radikale Sekte, Sektenführer, Hausdurchsuchungen, lauter so Schlagzeilen. Und wisst ihr, es war bei den Römern nicht anders in der ersten Gemeinde. Da waren auch ständig Hausdurchsuchungen. Kommunismus waren Hausdurchsuchungen, China heute noch. Und ich habe so gedacht, krass, wir sind schon in einer verrückten Zeit. Ich habe euch gesagt, in England darfst du nicht mehr das Evangelium predigen, weder auf der Straße noch zu Hause. Du darfst nicht mehr sagen, dass Jesus der Herr ist. Du wirst verhaftet. Ja, und du darfst sogar in England, das Gesetz, habe ich euch ja gesagt, geht so weit, dass wenn sie denken, dass du betest, dürfen sie dich verhaften. In Amerika unter Joe Biden wurden 7 Pastoren verhaftet, die und auch leider einer davon hat einen Gebetskreis, Bibellehrer in seinem eigenen Haus. Der wurde verhaftet, der sitzt seitdem im Gefängnis. Ja, der Trump wollte ihn begnadigen. Was draus geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat es geklappt, vielleicht auch nicht. Ich lese nicht mehr alles. Aber ich habe so gedacht, wow. Sind wir froh, dass wir noch in der Freiheit sind? Sind wir froh, dass wir noch anbeten dürfen? Noch? Wer weiß, wie lange es geht. Aber ich weiß eins, all das schreckt mich nicht. Das schreckt mich nicht, weil ich es nicht zulasse. Weil du immer bei jeder Information hast du eine Entscheidung. Du hast entweder Angst oder du hast Glauben. Und ich habe mich für Glauben entschieden, doch. Ich glaube, dass Jesus mich durchträgt. Ich glaube es. Und ich glaube, wenn sie mich verfolgen würden, dann ist es seine Ehre. Die Bibel nennt an verschiedenen Stellen, wenn sie dich verfolgen um deines Glaubens willen. Und Verfolgung ganz, ganz klein sein, wenn einer kommt und sagt, der Pastor. Oder sie verhaften dich oder prügeln dich zusammen, brechen dir die Nase. Auch das, beides ist Verfolgung ein Stück weit. Aber weißt du, dass es eine Ehre ist, dass du das erleiden darfst? Die Bibel sagt, es sei eine Ehre, wenn du um Christi willen leidest. Krass, gell? Wollen wir das? Manche sagen yes, manche nein, manche überlegen noch. Sei ehrlich, keinem von uns gefällt es wirklich. Keiner von uns ist wirklich scharf drauf, ich auch nicht. Aber wenn es kommt, bete ich, dass ich standhaft bleibe. Und ich bete jetzt, ich entscheide mich jetzt und bete und sage, Herr, lass mich standhaft sein. In der Zeit der Verfolgung. Amen. Jesus hat mich nicht verleugnet und ich möchte ihn auch nicht verleugnen. Und ich möchte, dass Jesus der größte Schatz in meinem Leben ist und mir nichts Wichtiges, nicht mal mein eigenes Leben oder meine eigenen Kinder mir wichtiger sind als Jesus. Und die Entscheidung musst du jetzt treffen im Frieden, in der Freiheit, weil es geht in einer rasanten Geschwindigkeit. Es geht in einer ganz rasanten Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob die Information stimmt, aber ich habe jetzt gehört, ich habe ja so verschiedene Kanäle, die nicht öffentlich sind, dass unser Merzilein die Taurus-Raketen an Ukraine geliefert hat. Und der Putin hat gesagt, wenn das passiert, ist es fast wie eine Kriegserklärung. So, auch da könnte man schon wieder Angst bekommen oder man bleibt im Glauben. Ich weiß, egal was in dieser Welt passiert, mein Gott ist größer. Und Leute, und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die, die ständig Angst haben mit jeder Information oder die, die sagen, mein Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir müssen diese Entscheidungen treffen. Wir können nicht sagen, oh, der Thomas hat am Sonntag wieder so schlimm gepredigt. Nein, ich sage euch, was in der Welt passiert. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt Vogelstrauß. Hintern in die Luft, Kopf in den Sand. Das steht nirgends. Da steht, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Gott hat uns eine Zusage gegeben, dass er seinen Engeln befohlen hat, dass sie bei uns sind, damit wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Amen. Halleluja. Und leider sind die meisten Nachrichten oder eigentlich fast alle sind immer negativ. Da steht immer nur Negatives. Es gibt keine positiven Nachrichten. Leider. Da muss man richtig danach suchen, wenn man was Gutes sucht. Aber wir wissen, dass unser Gott uns eine Zusage gegeben hat, dass er bei uns bleibt. Gott bleibt bei uns. Und die Christen in China oder in Nordkorea, die erleben schon schlimme Sachen. Auf anderen Plätzen auch. Jedes Jahr werden mindestens 150.000 Christen umgebracht, weltweit, nur wegen ihres Glaubens. Ja. Aber wir bleiben standhaft. Wir bleiben standhaft. Die ISIS hat jetzt 15 Christen umgebracht in Syrien, die sich geweigert haben, Jesus abzuschwören. Ich habe das Video gesehen, wie sie ihnen die Köpfe abschneiden, allen 15. Und ich habe gedacht, wow. Und keiner von denen hat auch nur gejammert oder irgendwas. Und da haben sie eine Frau interviewt, die das Video gesehen hat, die Frau eines Mannes, der da war. Und haben sie gefragt, was sie darüber denkt. Sagt sie, ich bin so stolz auf meinen Mann. Er hat bis zum Schluss an Christus festgehalten. Und wir werden auch nicht abschwören. Habe ich gedacht, die haben einen Glauben. Wow, hä? Leute, das sind echte Dinge, echte Dinge, echte Dinge. 7 Mädels zwischen 8 und 20. Junge Frauen, 7 Stück, haben sie Gewänder angezogen, in einen Käfig rein, auf den Wagen und durch die ganze Stadt gefahren in Syrien. Haben gesagt, die haben Jesus nicht abgeschwört. Dann haben sie auf dem Marktplatz und bei lebendigem Leibe verbrannt. Und die haben Lieder gesungen bis zum Schluss. Die haben nicht geweint, die haben nicht geschrien, die haben keine Angst gehabt. Die haben den Himmel offen gesehen wie Stephanus. Es passiert schon, es ist nicht irgendwie Future World, es passiert überall auf der Welt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich sage, ich danke Jesus, dass ich in Deutschland bin. Aber ich sage, wenn es hier kommt, und die Moslems werden immer mehr, die werden immer mehr. Was machen wir dann? Ich rufe einen Thomas an. Kannst du machen. Aber wahrscheinlich ist meine Leitung dann ziemlich blockiert, wenn alle anrufen. Weißt du, du musst trainieren und bei Jesus sein und dein Glauben jetzt bauen und sagen, Jesus Christus allein und sonst nichts. Amen. Du musst dein Glauben bauen auf Jesus. Ich habe heute Morgen gesagt, immer wieder haben wir hier Leute, die einfach nicht in den Glauben kommen. Und ich verstehe es nicht. Und ich kann es mir nur so erklären, damit sie nicht ernst nehmen, was ich hier predige. Die gehen raus. Nach 2 Stunden, wenn du sie fragst, was hat der Thomas gepredigt, wissen die es nicht mehr. Die nehmen nicht ernst, was ich hier predige. Und mir prinzipiell kann das egal sein, weil mein Leben betrifft es nicht, es betrifft dein Leben. Und habe ich heute Morgen mich mit jemandem unterhalten vom Gottesdienst, wo so ein Thema war, und es sagt der Heilige Geist zu mir, weißt du Thomas, sind wie Leute, die kommen zu dir und sagen, hey, ich muss mein Auto reparieren, und du sagst, da ist meine Garage, die Hebebühne, da ist das Werkzeug, mach. Und du kommst nach 2 Stunden wieder und fragst, und bist du fertig? Und sie sagen, ich habe doch kein Werkzeug. Und du denkst so, hä, ich habe es dir doch gerade gezeigt. Versteht ihr, was ich sagen will? Glaubt ihr, dass es Jesus rund um die Uhr so geht? Sie beten, Jesus, mach du. Und Jesus sagt, mach du. Ich habe dir Werkzeug gegeben. Was ist das Werkzeug? Die Bibel, der Heilige Geist, die Engel, das Wort. Und Jesus sagt, mach du. Und sie sagen, nö, ich habe keine Lust. Dann laufen sie durch die ganze Straße, klingeln an jedem Haus, haben sie Werkzeug? Nein, nein, nein. Und ganz hinten schraubt einer und dann sagen sie, würdest du mein Auto reparieren? Sagt er, warum soll ich das? Sie suchen immer irgendwo Hilfe, obwohl sie eigentlich selber stehen sollten. Wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Stimmt's? Ich werde nicht müde, euch in Hintern zu treten. Und wenn ihr mich hasst dafür, okay. Aber ich bin ein Coach, ich bin ein Trainer, der euch sagt, 10 Liegestütze reichen nicht, kommen noch 2. Und du hasst mich dafür. Du hasst mich schon für die 10, aber du hasst mich erst recht für die 2. Ich bin kein Coach, der sagt, mach mal nur 5. 5 ist gut. Ach, du hast nur 2 geschafft. Ist auch gut. Jesus hat dich lieb. Davon wirst du nicht stärker. Davon wirst du nicht stärker. Und ich rede von geistlichen Dingen, nicht von natürlichen Dingen. Und merkst du auch wie ich, dass die wollen, immer weniger werden. Ich habe den Eindruck, werden immer weniger im Reich Gottes. Immer mehr sind frustriert, haben keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Immer wieder habe ich mit Christen zu tun, auch jetzt aktuell wieder, die in ihrer Vergangenheit hängen. Es sind Frauen, die wurden als Mädchen vergewaltigt, sie können nicht vergeben, meistens vom Vater. Sage ich, dass das egal ist, leicht ist oder dass das nicht schlimm war, sage ich nicht. Aber ich sage, der Teufel kann deine Zukunft dir nicht klauen. Er kann sie nur beeinflussen durch deine Vergangenheit. Nämlich dann, wenn du nur im Alten hängst, kannst du nicht in deine Zukunft. Deine Zukunft ist gut, aber du musst das Alte loslassen. Amen.
Amen.
Wenn ich nach Amerika auswandere, dann bin ich immer noch ein Stück weit deutsch. Aber ich kann nicht alles, was deutsch ist, darüber bringen und sagen, ihr werdet jetzt alle deutsch. Wenn du zu Christus gekommen bist, dann hast du noch ein Stück von deinem Alten. Und das ist okay, weil es ein Teil deines Seins ist. Aber das Neue musst du dir jetzt angewöhnen. In Amerika, da ist nicht rechts vor links, da ist wer zuerst an der Kreuzung ist, fährt zuerst. Da kannst du nicht sagen, ich habe das immer so gemacht in Deutschland, ich mache es hier auch so. Wenn du zu Christus gekommen bist, dann kannst du nicht sagen, ich war schon immer bockig, trotzig und Unvergebenheit, war schon immer Teil von mir. Du musst sagen, jetzt bin ich Bürger eines neuen Reiches und da herrscht Vergebung. Christus hat es vorgelebt, ich mache es nach.
Amen.
Ist das leicht? Das habe ich nicht gesagt. Aber ist es möglich? Ja. Ich habe meinem Vater vergeben, ich habe meiner Mutter vergeben. Ich hätte Millionen Gründe gehabt, ihnen nicht zu vergeben. Und jedem, dem ich meine Geschichte erzähle und sagen würde, ich vergebe denen nicht, ich will, dass die in der Hölle schmoren, würde wahrscheinlich menschlich sagen, ja, gebe ich dir recht. Aber Jesus hat mir gesagt, vergib deinem Vater, weil ich habe dir vergeben. Und der Teufel kann, nochmal, deine Zukunft nicht verändern, er kann sie nicht kontrollieren. Er kann sie aber beeinflussen, indem er dich beeinflusst mit deiner Vergangenheit. Indem du ständig im alten Brei rumwühlst und dann kannst du nicht nach vorne gehen. Und er liebt es immer wieder, dieselben Szenen dir hochzuholen, wo du verletzt wurdest, wo es weh tut, wo ein Schmerz da war. Habt ihr das schon mal erlebt?
Ja.
Mir passiert das oft, wenn ich am Einschlafen bin oder am Aufwachen. Auf einmal habe ich irgendeine Szene von früher, wo ich Mist gebaut habe, Fehlentscheidungen. Und dann wache ich auf mit diesem Bauchgefühl, boah. Und dann merke ich so, oh ja, bin ich doof gewesen, warum habe ich das gemacht? Und der Heilige Geist sagt, hey, das ist Schnee von gestern, habe ich schon lange vergeben. Gott kann sich nicht mehr daran erinnern. Das wisst ihr, wenn Gott sich entscheidet, ich erinnere mich nicht mehr dran, weil er deine Sünden hinabgeworfen hat ins tiefste Meer und nicht mehr dran denkt, sind sie aus Gottes Sicht weg. Das ist wie der Biermüllsack, den du gestern raus hast in die Tonne wurde geleert. Und du fragst den Nachbar, ey, hast du meine Mülltüte gesehen im Biermülleimer? Oh, die war gestern ganz schlimm. Und der Nachbar sagt, das ist doch alles schon lang weg. Verstehst du? Gott sagt auch, es ist schon alles schon lang weg. Es ist alles schon lang vergeben. Ich möchte, dass ihr frei seid und Freiheit bedeutet, es tut nicht mehr weh. Und der Teufel wird immer wieder versuchen, dich an deine Fehler zu erinnern. Ich komme heute nicht zu meinem Blatt, aber es ist mir gerade egal. Wenn das heute dran ist, ist es das dran. Wir essen ja sowieso in der Predigt nicht so lange, alles gut. Dann gibt es heute vielleicht keine Bibelstelle, aber dafür gibt es ein paar Anweisungen vom Coach. Noch zweimal runter wieder hoch. Wisst ihr, eine natürliche Armee, wenn die trainiert, die haben alle keinen Bock, durch den Matsch zu robben, über die Hindernisbahn zu klettern und verschwitzt zu sein, die Waffen in den Dreck fallen lassen, danach darfst du sie wieder sauber machen, einölen, zerlegen und dann nochmal und dann nochmal. All diese Dinge machen nicht Spaß. Es fängt dann an, Spaß zu machen, wenn der Krieg losgeht. Und du weißt, wie zerlege ich im Dunkeln mit verbundenen Augen meine Waffe, wie baue ich die wieder im Dunkeln zusammen. Das sind die, die wahrscheinlich bis zum Ende überleben. Gefährlich wird es immer für die, die gerade eine Waffe in die Hand gedrückt kriegen und dann geht's los. Habt ihr schon mal Videos gesehen, was in der Ukraine abgeht? Da gibt's Menschenfänger. Wie soll ich die nennen? Das sind wie Mercedes Sprinter, da sind 4-5 Mann drin, die fahren irgendwo hin. Männer, die auf der Straße sind, junge Männer, werden gekidnappt und in ihre Uniform gesteckt und ab an die Front. Ich habe euch letzte Woche gesagt, jeden Tag sterben 2000 Mann auf beiden Seiten. Jeden Tag. Das ist Durchschnitt. Die haben keine Soldaten mehr, die Ukrainer. Denen gehen die Soldaten aus. Jetzt entführen sie überall die Leute. Und mittlerweile ist schon Anfrage jetzt nach Deutschland gekommen und dann nach Frankreich, damit die deutschen Behörden die Ukrainer, die hierher geflüchtet sind, ausliefern. Weil die Soldaten brauchen. Die Bundesregierung denkt drüber nach, war die Antwort. Bin ich mal gespannt. Einfach ist es ja unsere Jungs darüber. Da kämpfen ja ganze Bataillone. Franzosen, Amerikaner und alles. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch alles so irgendwie, ne? Aber ich weiß, Gott hat einen Plan. Und egal, was passiert, es wird nichts passieren, wo Gott nicht vorher, vor Anbeginn der Zeit, gesagt hat, in Ordnung. Und dann passiert es. Wenn er sagt nein, passiert es nicht. Deswegen bin ich entspannt, weil ich sage, der, der alles kontrolliert, weiß, dass das kommt. Und wenn ich mich auf seine Seite stelle, weiß ich, das, was der Teufel plant und Gott nicht Zustimmung gibt, kann nicht kommen. Und das macht mich wieder total entspannt. Weil ich weiß, Gott ist größer, gell? Ich habe wieder so ein Gespräch gehört von zwei Omis. Ich liebe ja Omis, das wisst ihr ja. Kann man den Putin nicht einfach wegmachen? Ja, fahr doch rüber. Fahr einfach rüber und mach's. Kann man den Putin nicht einfach wegmachen? Wenn der Putin nicht so schlau wäre, wie er ist, da hätte er schon längst auf den Knopf gedrückt. Und der Krieg geht ja schon seit 2014. Aber das kapieren die alle nicht. Die kapieren es einfach nicht. Die sind alle so, weiß ich nicht. Und ich bin so froh, dass ich von Gott immer wieder Informationen bekomme, auch geistliche Informationen, die sich dann bewahrheiten, wo ich manchmal Dinge nicht weiß. Offiziell haben wir ein paar Millionchen Asylanten hier. Der Heilige Geist hat mir Anfang des Jahres gesagt, 13,5 Millionen. Bin ich erschrocken. Habe ich gedacht, das sage ich nirgends. Jetzt habe ich ein Video gesehen, wo einer offiziell das sagt. Knapp 14 Millionen Asylanten, alles Muslims. Dazu kommen die 7-8 Millionen Türken, die wir hier haben, sind 20 Millionen. Seid ihr gut im Rechnen? Wir haben 20 Millionen Muslims hier. 99% Männer im wehrfähigen Alter. Wir haben 250.000 Polizisten, 260.000 oder 240.000 Bundeswehrsoldaten. Seid ihr gut in Mathe? was da los ist, wenn es abgeht. Hier. Ihr müsst mal googeln, was das Videos gibt. Es gibt Stadtteile in Deutschland, wenn du da ein Auto unverlässt, da kommt keine Polizei. Da kommt die Scharia-Polizei. Und unter 100 Mann, unter einer Hundertschaft oder noch mehr, fahren da überhaupt gar keine Polizei mehr rein. Wir haben jetzt schon heute, jetzt und hier No-Go-Areas, wo die Moslems herrschen. Aber das hörst du natürlich im normalen Ding nicht. Das ist ja alles. Und übrigens, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Dänemark so, in Frankreich ist es noch viel schlimmer, in Frankreich, in Holland ist es so. Ja, in Schweden ist es ganz schlimm. Die Schwedinnen färben ihre blonde Haare schwarz und tragen freiwillig Kopftuch, damit sie nicht mehr vergewaltigt werden. Marseille und Nizza, da zünden sie eine Kirche nach der anderen. Hörst du was groß in den Nachrichten? Hörst du nicht viel. Aber weißt du, all diese Dinge müssen passieren. Jesus hat gesagt, die werden passieren. Die werden passieren. Und ich bin heute stabiler und reifer und ruhiger als jemals zuvor, obwohl es jetzt abgeht. Warum? Weil der Christus in mir über die Jahre gewachsen ist. Ich habe trainiert und trainiert und trainiert. Viele waren im Sommer am Badesee, ich war in der Gemeinde. Viele waren im Sommer sonntags Motorradfahren, ich war in der Gemeinde. Viele haben unter der Woche Fußball geschaut, ich habe die Bibel gelesen. Rühme ich mich? Nein. Ich sage, danke Jesus, dass du das in mein Herz gelegt hast. Und heute zehre ich davon, heute ziehe ich davon, heute weiß ich, Halleluja, es gehört mir. Und es ist so schön, dass ich herrschen darf im Leben an Christi Stadt. Sieht man das, kriege ich von irgendjemand Ehre, ich kriege von niemand Ehre, ich werde nur angegriffen. In der Nachbarschaft, da gibt es die Sprüche über mich und überall. Wehe euch, wenn die Leute gut von euch reden, hat die Bibel gesagt. Oder Gott sagt es in seinem Wort. Wehe euch, wenn die Leute gut von euch reden. Was heißt das dann? Dass wir immer um Christi Willen leiden. Kann das sein? Ja. Kann das sein? Jetzt gehen wir doch ins Wort. Ah, das war die Einleitung. 2. Korinther 4, Abvers 7 in der Neuen Genfer. 2. Korinther 4, Abvers 7 in der Neuen Genfer. Hoffentlich passt heute die Bibelstelle. Also wie das letzte Woche wieder war, ist mir ein Rätsel. Aber ja, wir kennen die Spielchen ja, oder? Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz. Wer weiß, was dieser kostbare Schatz ist? Der Heilige Geist in uns, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ist das cool? Unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist in dieser Welt, ist zerbrechliches Gefäß. Ja, aber dadurch wird klar, dass die überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht von uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Kommt uns das bekannt vor? Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Damals schon. Wir haben es heute nicht besser. Heute ist es vielleicht ein bisschen softer hier im Westen noch, aber ich glaube, das wird heißer. Die Party wird heißer. Aber der Schatz, der in mir ist, würdest du den Heiligen Geist in dir gegen irgendwas eintauschen? Wenn jetzt hier einer reinkommt und sagt, ich schenke dir Schönheit, Reichtum, du bist noch mal 20 Jahre, du hast einen Body mit Sixpack, keine Ahnung, ihr Mädels seht aus wie was weiß ich, würdest du es eintauschen? Würdest du gegen Reichtum, gegen Macht, gegen Ruhm, würdest du irgendwas nehmen, was der Teufel oder die Welt dir bietet? Ich nicht. Es gibt nichts, was Schönes als Jesus in mir. Amen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus schreibt es hier den Korinthern, dass sie ständig bedroht werden, ständig verfolgt, ständig ausgelacht, ständig. Wir kennen es ja, oder? Wir können es nennen, wie wir wollen. Ihnen ging es genauso. Vers 10. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Krass, oder? Leute, er wurde ja dreimal gesteinigt, er war dreimal tot und ist dreimal von den Toten wieder auferstanden. Und dann sagt er nicht, na, das war jetzt genug, ich höre dann mal auf. Er macht erst recht weiter. Was war denn in ihm? Christus in ihm, diese Kraft, diese Power, diese Energie. Und er sagt ja, auf Schritt und Tritt erleben wir das. Aber, jetzt kommt ein Aber und es ist ein gutes Aber. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Amen. Hat dich was umgebracht in der Vergangenheit? Ein Angriff, eine Verleumdung und so weiter. War da was? Ich habe es bei Vanessa erlebt in der Schule, im Kindergarten schon. Wir gehörten nicht dazu. Wir waren immer die Eltern, die nicht involviert waren, die nicht dazu gehörten. Unser Kind gehörte nicht dazu. Vanessa hat uns das erzählt, wo sie dann in der Schule war. Da war sie schon in der zweiten Klasse. Irgendwann erzählt sie uns, ja, sie wurde im Kindergarten immer in den Schrank gesperrt. Dunkler Schrank, rein, stundenlang zu. Und wir haben immer gedacht, warum ist die so seltsam, wenn die vom Kindergarten kommt? Wir haben nichts geahnt. Wir waren schockiert. Warum? Weil sie anders war. Und Leute, die durch den Teufel kontrolliert werden, hassen dich. Weil du bist anders. Leute, die Finsternis lieben, hassen das Licht in dir. Sie werden alles tun, um dich zu schikanieren. Die Kinder schon, die haben keinen Respekt vor Kindern. Und in der Schule genauso. Ausflug, Schullandheim. Alle waren involviert, alle wussten Bescheid, nur wir nicht. Es war komisch, es hat wehgetan, es war... Aber es war egal, weil ich weiß, für wen ich gelitten habe. Amen. Vanessa hat jetzt vor 2 Wochen Klassentreffen gehabt. Sie ist die Einzige und sie war die Kleinste, das habe ich euch ja schon erzählt, die studiert hat und ihren Weg gemacht hat. Und der sie jahrelang gemobbt hat, ein Schüler, kam zu Vanessa und sagt, Vanessa, es tut mir leid, dass ich so immer zu dir war. Sagt sie, ja, ist gut, ich habe dir schon vergeben. Wisst ihr, ich sage euch, alle Umstände, die hart waren, machen dich zu dem Menschen, den du heute bist. Und wir denken, oh, das ist mir widerfahren, oh, meine Schulzeit war schlimm, meine Kindheit war schlimm. Nein, die war gut. Warum? Römer 8, Vers 28, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen, weil Gott es bestimmt. Guck dir doch mal Kinder an, die allen Pull von den Hintern geschoben kriegen. Meine direkten Nachbarn, der Personalchef von der großen Firma hier, den ich oft nenne, Sohnemann, Sixpack, Sammy war ein bisschen stabiler in der Schule, Sammy musste da was aufsagen, dann hat er seinen Text vergessen, Blackout, das war in der Sporthalle in der Schule, alle lachen. Mein Kind stand da vorne und die ganze Stadthalle lacht. Weißt du, wie es mir ging? Ich bin fast gestorben auf meinem Stuhl. Ich wäre am liebsten vorgerannt, hätte den Sammy genommen. Und dann kam der Star der Schule, nämlich jener welcher, hoch an die Ringe und hier seine Übungen gezeigt und die ganze Halle gejubelt. Ich habe gedacht, boah, ist das krass. Mein Kind wird ausgelacht, er wird bejubelt. Und Gott hat gesagt, schau nicht auf das Sichtbare, schau aufs Unsichtbare. Jetzt ist er einer der größten Drogendealer. Sein Vater hat ihm sein Mercedes geschenkt, der war noch 30.000 Euro wert. In München ist er mit 150 durch München gefahren, über die Verkehrsinsel, Totalschaden. Jetzt ungefähr 30.000 Euro an Gerichtskosten, Anwaltskosten plus das kaputte Auto. Vor 2 Wochen habe ich mit ihm geredet, mit dem Super-Duper-Nachbar. Den habe ich jetzt 13 Jahre ertragen. Fast jeden Sommerabend von 18 Uhr bis 3 Uhr morgens. Im Garten. Hacke dicht, laut, gekreischt. Und irgendwann habe ich zu Bärbe gesagt, ich weiß, der Tag kommt, wo der nicht mehr lacht. Jetzt wurde seine Firma aufgekauft. Sie haben ihm einen neuen Vertrag angeboten, ein Fünftel dessen, was er bisher verdient hat. Hat er natürlich gesagt, macht er nicht. Jetzt hat er krank gemacht ein paar Wochen, jetzt haben sie ihn rausgeschmissen. Jetzt steht er noch und streichelt sein Audi Cabriolet. Und ich denke mir so, mal gespannt, wie lange er noch lacht. Er lacht noch, aber du merkst jetzt, es ist alles nur noch gespielt. Und da haben wir so ein Gespräch gehabt und das Gespräch war interessant. Sagt er, hey Thomas, was du aus deinem Semi gemacht hast, Hut ab. Dann sag ich, meinst du, das kommt von ungefähr? Dem habe ich mit 8 gesagt, du gehst Zeitung austragen. Er hat BAZ-Nachrichten ausgetragen, bei Wind und Wetter, bei Regen und Sturm. Der kam als Heim, blaue Hände, so kalt war es im Winter. Habe ich gesagt, Semi, austragen. Meinst du, mir hat das gefallen oder es war leicht für mich als Papa? Ich habe gesagt, du trägst aus, dass du weißt, Geld kommt nicht von selber. Die beiden waren Doppelverdiener. Allen Pulver in den Hintern vom Sohnemann. Ausschlafen, nichts machen, Schule hinschmeißen, keine Ausbildung machen. Versteht ihr, was ich meine? Die denken, das ist Liebe. Das ist Totalversagen. Ja, und dein Sohn, was der aus sich macht, der ist gerade mal 21, hat ein schönes Auto, fährt eine Harley. Sag ja. Ich am liebsten hätte ich gesagt, ja, der gibt sein Geld auch nicht für Drogen aus. Aber er, das soll nicht wissen, dass ich weiß. Wenn ich es auch täglich rieche und auch merke, aber ist ja egal. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Ja, und dann sagt er wortwörtlich, was ich seit 13 Jahren zu Bärbel sage, sagt er wortwörtlich zu mir. Ja, wir verkaufen jetzt alles und dann kaufen wir uns ein Wohnmobil und fahren erstmal durch die Welt. Aber wir wissen nicht, ob wir das machen können, denn Dulli können wir nicht alleine lassen. Wenn der 25 wird, dann der stirbt. Ich sage immer, der wird sich irgendwann den Schuss setzen oder irgendwas. Bin ich froh? Bin ich besser als er? Nein, warum habe ich es besser gemacht? Weil ich auf Christus gehört habe. Weil Christus gesagt hat, bleib jetzt hart, wo der Semi 8 war, Zeitung austragen. Hat es dem Semi gefallen? Nein, mit 10 hat er das erste Praktikum im Autohaus gemacht. Ich sag, was willst du werden? Mechaniker. Sag, geh ins Autohaus. In den Ferien. 6 Wochen. Aber Papa, 6 Wochen ist alt. Du gehst ins Autohaus. Hat sich's gelohnt oder nicht? Ist es leicht? Wisst ihr, Gott tritt uns manchmal auch in den Hintern und sagt, nö. Und das gefällt uns auch nicht. Aber wir lernen was. Liebe ist, streng zu sein, wenn es dran ist, und nicht weich zu sein und alles durchzulassen. Da habe ich gesagt, du, dein Sohn ist die Frucht deines Versagens. Hat er mir angeguckt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nee, ich habe recht. Nicht, weil ich recht haben will. Es ist offensichtlich. Nochmal, ich bin kein Coach, der das sagt, ja, du musst nicht Bibel lesen. Das langt, wenn ich das für dich mache. Nee, du musst nicht beten, das langt, wenn irgendjemand das für dich macht. Ruf das Seelsorgetelefon an. Es gibt ja für alles was, auch in der christlichen Welt. Healing Rooms und die Couch, wo sie dich betütteln. Ja, du Arme, ging es dir so schlecht in deiner Kindheit? Oh, du zitai. Ich brauch so einen Mist nicht. Wenn ich zum Arzt gehe und mich untersuchen lasse in der Welt, will ich, dass er mir sagt, was er gefunden hat. Es nützt mir nichts, wenn er sagt, ja, da ist so ein kleiner dunkler Fleck. Aber ja, es gibt auch andere Menschen mit dunklen Flecken. Das muss jetzt mal gar nichts heißen. Ich sage, sag mal, sind Sie wirklich Arzt oder sind Sie Quacksalber oder Sprücheklopfer? Verstehst du? Natürlich tut die Wahrheit weh. Die Wahrheit tut immer weh. Auch im Geistlichen tut die Wahrheit weh. Aber die macht frei. Wenn du heute Morgen aus dem Mund stinkst und du kommst zu mir her und manchmal habe ich die Erlebnisse, dass ich dann einen Schritt zurück mache und die Leute laufen immer hinterher. Sie sind immer meinem Gesicht und ich denke so, la la la, vor und zurück, 2 links, 2 rechts. Ja, und dann irgendwann denke ich, nee, komm, sei ehrlich, sei mal nicht böse, ist nicht böse gemeint, aber du hast Mundgeruch. Oh, ehrlich, ich rieche gar nichts, nee, aber ich. Dann Kaugummi rein und das Ding ist erledigt, oder? Das ist ehrlich. Aber wenn wir den ganzen Tag rumtänzeln, nach links, nach rechts, nach vorne und die anderen machen das dann natürlich auch alle. Wir hatten hier mal jemand, wo im Lobpreisteam mitgesungen hat, die Person liebte Knoblauch. Sie liebte Knoblauch, aber wie die Person Knoblauch liebte, war schon... Ich bin manchmal von der Küche rein, habe gedacht, mich haut's hier um. Ich sage, können wir nochmal lüften? Nee, lass mal zu. Und ich so... Also es kam aus allen Poren. Irgendwann habe ich gedacht, sag mal, isst du Knoblauch? Ja, ich liebe das ist gesund. Na, ich gesagt, wenn du mich liebst, ist es gesund, wenn du es nicht mehr nimmst. Ist es für mich gesund? Ja, es war. Warum riecht so euch? Sag, ja, es ist. Ja, ich versuche mal, das Samstag wegzulassen. Das sage ich, das ist echt lieb von dir. Macht es Spaß? Nö, aber es ist die Wahrheit, oder? Oh Mann, Halleluja. Wo sind wir? 11. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tode ausgeliefert. Der hat ein Leben. Hä? Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesu Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, wo etwas in uns abstirbt, ständig an unserem Charakter und so weiter. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Wie oft war ich im Flieger und das Ding fängt an zu wackeln. Und dann hörst du die ersten Schreie. Und mir wird es auch schon ganz mulmig im Bauch, aber nur weil das Ding wackelt. Ich mag das auch nicht so sehr. Aber ich weiß, ich habe noch einen Auftrag, also werde ich nicht abstürzen. Und Jesus hat mir nicht gesagt, dass heute mein Tag ist, wo wir uns treffen, also wird nichts passieren. Ich bin mir sicher, dass ich auch spüre, wenn meine Stunde kommt. Und wenn ich es nicht spüre, dann ist es nicht schlimm, dann soll es so sein, dann ist es besser für mich, wenn ich es nicht weiß. Aber ich mache mir keine Sorgen. Sorgen ist Antiglauben. Und ich erlebe immer wieder Christen, wo ich das Gefühl habe, du sagst ihnen, da liegt das Werkzeug. Und du kommst, irgendwann triffst du sie wieder und sie sagen, ja, ich habe doch kein Werkzeug gehabt. Viele Christen werden in den Himmel kommen und Jesus wird ihnen sagen, hey, ich habe dir da und da alles zur Verfügung gestellt, was du brauchst für die Reparatur. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Und die werden sagen, ja, nee, Jesus, nee. Nee, die werden dann nichts mehr sagen, weil sie wissen, mit dem können sie nicht Spielchen spielen oder ihn anlügen, weil der ist die Wahrheit in Person. Aber sie werden realisieren und dann wahrscheinlich realisieren und sagen, oh Mann, ich hätte alles gehabt zur Veränderung, aber ich habe es nicht genutzt. Was ist Glauben? Glauben ist überzeugt sein von dem, was man noch nicht sieht, so als wäre es. Was haben wir uns heute Morgen bekannt? Wer weiß es noch? Was haben wir uns gesagt oder was haben wir laut bekannt? Gott ist immer für mich. Gott ist auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Also müssen wir Gott nicht überzeugen, uns zu helfen. Er hilft uns immer. Aber was er sucht, ist Glauben in uns. Und Glauben macht selbstständig. Glauben ist herrschen. Wir schauen uns das an. 13. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Wer Gott vertraut, redet. Wer nicht vertraut, schweigt. Haben wir heute geredet für den Semi?
Ja.
Warum? Weil wir glauben. Hätten wir Unglauben, würden wir sagen, naja, der hat Erkältung, kann ja auch nichts machen. Versteht ihr, wie das läuft? Das fängt aber in deinem persönlichen Leben an. Wenn du für dich nicht glaubst, kannst du nicht für andere glauben. Du musst selber glauben und aus deinem Glauben kommt Sprechen. Gott glaubte, dass wenn er spricht, dass die Welt entsteht. Da steht nicht, Gott schuf durch Gedanken. Da steht, Gott sprach und es ward Licht und es wurde. Es wird in deinem Leben, wenn du sprichst. Glauben spricht und hat Resultate. Verstanden? Und Glauben und Sprechen ist Herrschen. Nicht Kessera, Sera, whatever will be, will be. Der Teufel macht immer, was er will und Christen, die reagieren. Nein, wir agieren, wir sind ihm einen Schritt voraus. Wir beten morgens für den Tag und Gott ist auf unserer Seite. Gott ist auf unserer Seite. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Natürlich gehört das auch dazu. Denn wir wissen, dass der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird auch uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Hast du auch Gründe, warum du dich nicht entmutigen lässt?
Ja.
Es gibt nur einen, der wichtig ist. Du glaubst Gott mehr als den Umständen. Du glaubst Gott mehr als Menschen. Du glaubst Gott mehr als der Politik. Du glaubst Gott mehr als dem Wetter. Du glaubst Gott mehr als den Tatsachen, die du vor Augen siehst. Weil du weißt, er ist kein Lügner. Er lügt nicht. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser Leib, der wird immer älter, hat mit seinen Zipperchen. Unser innerer Mensch aber wird Tag für Tag erneuert.
Yes.
Amen. Ich glaube, dass du heute stärker bist wie vor einem Jahr. Und ich glaube, dass du in einem Jahr, wenn du dran bleibst, stärker bist als heute. Beim einen so, beim anderen so. Der eine hat so einen Bizeps und der andere so. Aber er hat einen Bizeps. Und er ist trainiert. Man sieht es, im Geist ist es dasselbe. Okay? Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, jetzt kommt wieder so ein Satz, wo man denkt, okay, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben es mal ausgerechnet, 1000 durch einen Tag und umgekehrt. Das ist so ein Augenzwinkern, dein Leben für Gott. So geschwind Augengezwinkern, dann, ja, und wir denken, das dauert so lang. Ja, aus unserer Sicht, ja. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Das haben wir heute schon uns angeschaut. Nöte und Sorgen und Kämpfe bringen etwas, was ein unglaublich höheres Gewicht hat. Aus Gottes Sicht. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht.
Wow.
Leute, glaub's mir, ich sag's dir so oft und glaub's mir. Die, die im Himmel sind und die, die in der Hölle sind, die würden gern noch mal eine Stunde kommen, nur eine Stunde auf der Erde. Sagen, darf ich noch mal eine Stunde wirken? Darf ich nochmal eine Stunde? Und es ist vorbei, ihre Zeit ist vorbei, die kommt nicht mehr. Du hast noch Zeit. Nutze die Gunst der Stunde. Amen. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen. Paulus sagt, wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen. Ich sehe auch viel. Wenn ich immer nach dem gehe, was ich sehe, dann gut Nacht. Ich muss auf das schauen, was ich nicht sehe. Das fängt bei den kleinen Kindern an. Der kommt heim mit einer 5 in Deutsch. Die sehe ich, die 5. Wenn ich da drauf schaue, dann denke ich, was nicht gut ist. Ich muss sagen, okay, ist einmal eine 5. Und dann gehe ich zu meinem Kind und sage, das ist eine 5. Gib keine Strafe. Du hast eine 5 geschrieben. Davon geht die Welt nicht unter. Und nächstes Mal schreibst du ein 2er, weil du kannst es. Ich rede Gutes in mein Kind. Ich spreche das in Existenz, was Gott über mein Kind sagt. Nicht, was ich vor Augen sehe. Ich diskutiere auch nicht mit dem Lehrer oder mit irgendjemand, sondern ich sage, mein Kind kann das. Amen. Und es funktioniert und plötzlich gibt es ein 2er. Das habe ich dir doch gesagt. Was lernt das Kind? Nicht immer gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt mal einen 5er, auch in unserem Leben gibt es mal einen 5er von Gott, wo er sagt, das war mangelhaft. Fast ungenügend. Aber deswegen haut er uns nicht raus und sagt, naja, dann streichen wir mal deinen Namen, dein Geburtsrecht in der Geburtsurkunde, du bist ab sofort nicht mehr Thomas Christus. Du bist wieder Thomas Bauer. Nein, ich bleibe Sohn Gottes. Amen. Amen. Was Gott tut, revidiert er nicht. Weißt du, dass alles, was Gott tut, niemals revidiert?
Amen.
Er muss es nicht, weil er dazu steht. Seine Meinung ist dieselbe. Er liebt mich genauso immer und überall mit seiner Agabeliebe, wenn ich ganz lieb und nett zu ihm bin und auch wenn ich auf Abwägen bin. Gott liebt mich gleich. Meine Emotionen sprechen was anderes. Mein Umfeld spricht was anderes. Aber ich habe gelernt, nicht mehr auf mein Umfeld zu schauen und nicht mehr auf meine Emotionen zu hören, sondern nur allein, was im Wort steht. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte bleiben. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Halleluja. Wir richten nicht unseren Blick auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Fahren wir weiter. Gehen wir zu 5. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Das wissen wir alle. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, wow, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Halleluja. Ich lasse mein Gehirn nicht einfrieren und ich lasse auch meinen Körper nicht balsamieren. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Der wird verändert, der wird erneuert von Gott. Und ich weiß, dass das, was kommt, das Bessere ist. In unserer irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Doch wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Der einzige Moment, wo das passiert, ist die Entrückung. Alle anderen, die jetzt sterben vor der Entrückung, die werden das so nicht erleben. Aber Gott weiß für jeden, was gut ist, oder? So. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Vers 5. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, seinen Geist als Unterpfand, als Anzahlung gegeben hat. Wir haben den Heiligen Geist in uns als Schatz in einem irdenen Gefäß, was nicht dauerhaft Bestand hat, dieses Gefäß. Aber der Heilige Geist war so demütig, dass er gesagt hat, raus aus dem Tempel in Jerusalem, rein in die vielen Tempeln auf der ganzen Welt, nämlich in die Menschen. Bist du froh, dass der Heilige Geist in dir lebt?
Ja.
Bist du froh, dass er nicht alle 5 Minuten abhaut, weil du ihm auf die Nerven gehst? Und er sagt, es stinkt schon wieder in meinem Haus, ich gehe mal raus, wenn es nicht mehr stinkt, komme ich wieder. Oh. Gott, die Phase hatte ich auch mal eine Weile, wo der Teufel mir diese Lüge verkauft hat. Ja? Bis ich gemerkt habe, nee, der ist ja gar nicht weg. Der ist ja immer noch da. Ich sage nicht, dass dem alles gefällt, aber er bleibt bei uns. Er ist bei uns. Er ist ein Pfand, eine Anzahlung, wo Gott sagt, du gehörst mir. Ja? Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Halleluja. Bei dir auch? Kann dir nichts und niemand deine Zuversicht nehmen. Diese Frage kannst nur du dir selber beantworten. Du rufst vielleicht jetzt gleich Halleluja, aber wenn der Druck kommt, dann wirst du merken, ist es so in dir oder ist es nicht so? Und da zahlt sich aus, dass du trainiert hast. Da wird sich auszahlen, dass du trainiert hast. Schule ist auch nur stumpfes Auswendiglernen. Ich sag mal, 90% von dem, was du in der Schule gelernt hast, brauchst du dein ganzes Leben nie wieder. Bruchrechnen oder sonst was brauchst du nie wieder. Das ist stumpfes Auswendiglernen. Der eine kann es gut, der andere nicht so gut. Und der es gut kann, der tut sich leicht. Der es nicht so gut kann, tut sich schwer. Barbara hat ein fotografisches Gedächtnis. Die guckt eine Buchseite an und dann zieht die vom Innenauge und kann die lesen. Hat mich das früher als aufgeregt. Ich sag, wie kann man sowas? Ich habe immer gedacht, ich habe halt so Tests mit ihr gemacht. Ja, das weiß ich. Und dann kann die schreiben und da reden und hört gleichzeitig, was im Fernsehen läuft. Ich sag, wie geht denn das? Frauen, seltsame Wesen. Seltsame Wesen. Ohne ist nichts und mit auch nichts. Nee, Spaß. Ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht. Ich muss mich plagen und das 100-mal lesen und dann habe ich immer nur noch die Hälfte drin und wenn überhaupt. Und die kann das einfach so abrufen. Cool, oder? In der Meisterschule, da hat sie im Kopf auf dem Platz schneller gerechnet wie der Lehrer an der Tafel. Da hat sie nebenbei gestrickt, dann hat er sie immer aufgerufen, gell, Schatzi? Da hat gesagt, Frau Bauer, was habe ich gerade gesagt? Ja, die Antwort, die Lösung ist so und so. Dann ist er immer sauer geworden auf sie. Ich habe mir gedacht, wie machst du das? Das ist eine Gabe, kann man. Aber weißt du, der Heilige Geist, der hilft auch uns, auch wenn wir dieses fotografische Gedächtnis nicht haben, er hilft uns. Weißt du wie? Er flüstert in dein Ohr. Es steht geschrieben, er wird dich nie verlassen noch versäumen. Thomas, du hast Vollmacht über alle Macht des Feindes, nichts wird dir schaden. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Ich bin stärker in dir. Es ist diese kleine Stimme, die immer wieder zu dir redet. Bist du dann dankbar oder traurig? Dann bist du dankbar und sagst, ja, Halleluja. Und dann musst du es aber auch nehmen und glauben und sagen, ja, so ist es. Ich hatte schon Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles zu Ende, alles. Und Gott immer wieder ein Wunder getan und mich rausgerettet und rausgeholt und gemacht und getan. Und wow, ich weiß, dass Gott treu ist, auch wenn ich untreu bin. Wollen wir zu jemandem treu sein, der zu uns untreu ist? Keiner von uns, komm, sei ehrlich. Aber Gott ist komplett anders. Gott ist Liebe. Bei uns ist Liebe, oh, die Sonja tut mir was Gutes, dann liebe ich sie. Oh, der Thomas sagt immer ganz lieb guten Morgen zu mir, dann habe ich ihn gern. Wir lieben, was uns liebt. Aber Jesus hat ganz klar gesagt, das ist keine Liebe. Wenn ihr liebt, die euch lieben, tut ihr nichts Besonderes. Denn es ist bequem, mit seinesgleichen umzugehen. Liebet eure Feinde. Wieder die rote Flagge, die ich nicht mag. Da kämpfe ich heute noch mit, meine Feinde zu lieben. Gell? Du auch? Der Typ, der da war vom Kleinanzeigen, fragt mich auch. Ja, wenn du Christ bist, dann der Bibel steht ja, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, halt die rechte da. Und wir haben festgestellt, wir kennen ganz viele Rocker von früher, wir kennen einige Zuhälter von früher und aus der Szene, wir kennen dieselben Leute. Dann hat er mir erzählt, was der macht und der ist schon gestorben. Gab es einen, der hieß Boxer Peter, ganz großer Zuhälter. Sag ich, was, der ist schon tot, krass. Und war super interessant. Ja, was machst du dann, wenn du die linke, wenn du da eine kriegst? Hältst du dann die rechte Backe hin? Das sei ja klar. Ja, komm, das magst du nicht, sei doch. Sei, ich soll dir kurz erklären, warum. Sei, weißt du, Jesus hat gesagt, dass der Zorn, der in dir hochkommt, das ist die eigentliche Aussage dieser Bibelstelle, dass der Zorn und der Hass und der Groll, der in dir hochkommt, wenn du dich wehrst, schlimmer ist, als nochmal eine auf die Backe zu bekommen. Die Ohrfeige vergeht, aber der Groll in deinem Herzen bleibt. Und er wird immer größer. Es ist wieder so eine Ratte, die man füttert und die dich von innen auffrisst. Und sogar der Vogel hat es verstanden. Sagt, da gebe ich dir recht. War auch früher Türsteher, ein Kopf größer wie ich. Hat mir erzählt, wo überall, welche Leute er weggepatscht hat. Die rühmen sich ja immer gern von früher. Kennt ihr ja, oder? Ich liebe dieses Spielchen. Ich grinse mir dann immer ein und ich sage immer, Herr, wie finden die mich immer? Ich habe schon gespürt, er will gar nicht kaufen, er will nur kommen und quatschen. Ja? Keine Ahnung, was da wieder. Vielleicht ist da wieder ein Samen, vielleicht kommt er irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht scharf drauf, aber wenn es so sein soll, okay. Aber es bleibt immer was hängen. Ah, ich bin lieber Buddhist, weißt du? Ich habe schon gemerkt, er hat überhaupt keine Ahnung vom Buddhismus, aber er ist halt Buddhist, ne? Ja. Weil die haben nicht so viel Krieg angefangen, aber ich dachte, lies mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern, dann merkst du, dass das überall auf der Welt dasselbe ist. Da gibt es keinen lieben Gott und keinen bösen Gott, ihr wisst ja schon. Gott ist ja auch nicht der liebe Gott, das wisst ihr. In der Bibel gibt es keine einzige Bibelstelle, was heißt der liebe Gott. Gott ist Gott. Er ist Vater und er erzieht. Er ist nicht der liebe Gott. Der liebe Gott heißt, ich lasse alle durch. Ich habe ihm dann auch gesagt, weißt du, Jesus hat mir dieser Bibelstelle nicht gesagt, sobald du Christ wirst, bist du ein Trottel und musst dich von allen verhauen lassen. Das steht da nicht. Es gibt eine andere Bibelstelle, wo Gott sagt, wer dich angreift, greift mich an. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, da steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn Gott deinen Feind in die Hände nimmt und sich um ihn kümmert, dann gehst du auf die Knie und machst Fürbitte für deinen Feind. Weil, ihr versteht mich, oder? Deswegen ist es gut, dass Gott nicht ein Gott ist, der sofort straft und unsere Feinde bestraft, sondern immer Zeit gibt zur Buße und zur Umkehr. Und wir alle sind immer Opfer und Täter zugleich. Alle. Ich habe schon mit Polizisten mich unterhalten, Strafzettel wegen nicht angeschnallt oder so Pillepalle. Na, ich sage, ja, bezahl mal, kein Thema. Ja, wie, sie wehren sich jetzt nicht? Na, sage ich, nee, warum soll ich mich wehren? Sage ich, wenn wir zwei mal ganz ehrlich miteinander werden, dann sind sie auch schon gefahren, ohne angeschnallt zu sein. Stimmt's? Sie brauchen mir jetzt nicht zu antworten, sie sind im Dienst, aber ich weiß das. Das heißt, sie machen jetzt ihren Job, den machen sie gut. Sie müssen mir ein Strafzettel geben, ist alles okay, ich zahle den. Ich will auch nicht, dass sie mir den nicht geben. Darum geht's mir nicht. Aber ich weiß, wir alle sind Täter und Opfer zugleich, ob wir eine Uniform tragen oder nicht. Auch wenn wir Christ sind, sind wir Täter und Opfer zugleich. Für den einen geben wir die Fürbitte und den anderen gehen wir raus und sagen, Herr, hast du wieder gesehen, die blöde Kuh. Kommt aus einem und demselben Mund, aus einem und demselben Kopf, aus einem und demselben Herzen, kommen die beiden selben Sachen. Aber wir dürfen uns ändern. Wir dürfen den Weg gehen, den Gott mit uns geht. Noch ein paar Verse, dann haben wir's. Habt ihr noch Lust?
Ja.
2, 3 Verse, dann haben wir's. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen, solange wir diesen Körper noch unser Zuhause sind, wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Vers 8, und doch sind wir voller Zuversicht, und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Ich habe den Wunsch genauso. Ich brauche keinen Tag und keine Stunde länger auf dieser Erde. Ich freue mich auf das, was auf mich zukommt. Ich war 4-mal im Himmel. Ich weiß, wie der Himmel aussieht. Ich weiß nicht alles, aber ein bisschen. Und wenn ich hochkomme, weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich denke, ich kenne den Himmel. Dann werde ich sagen, ich kenne gar nichts. Ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Das reicht mir schon, damit ich weiß, wow. Das ist wie der Schatz in einem Acker, wo ich sage, ich verkaufe alles, um diesen Acker zu kaufen. Und die Leute sagen, der ist unfruchtbar. Was kaufst du einen unfruchtbaren Acker? Bist du doof oder was? Nee, ich bin nicht doof. Ich weiß, da liegt ein Schatz. Das sage ich aber den Leuten nicht. Weil sonst stehen da morgen 5000 Mann mit einer Schaufel in der Hand, um meinen Schatz zu klauen. Nein, ich weiß, dass das, was ich in Christus habe, ist super. Und ich genieße jeden Tag auf der Erde. Ich muss mich auch manchmal disziplinieren und sagen, ja, alles gut, noch. Aber ich weiß, was auf mich zukommt. Diesen Frieden habe ich. Halleluja. Hast du den auch? Diesen Frieden habe ich. Ich weiß, dass das was kommt. Und Paulus hatte das auch. Er sehnte sich nach der Zeit im Himmel. Es ist immer interessant, wenn man Menschen trifft, die Angst vom Tod haben. Die wissen nicht, wo sie hingehen. Die haben schon Angst vom Tod, weil sie wissen, dass sie keine Erlösung haben. Das wissen die. Aber manche wollen halt den Weg der Erlösung nicht gehen. Sie wollen bis zur letzten Minute nicht und weigern sich. Ich hatte mit meinem Vater, hatte nichts am Hut mit Glauben, nichts mit der Kirche. Der war Ministrant und danach wollte er nichts mehr vom Glauben wissen. Mein Schwiegervater übrigens auch. Und ich bin mir sicher, da ist was vorgefallen. Ich weiß nicht, ob es Missbrauch war. Ich könnte es mir vorstellen. Mein Vater war so verbittert gegen alles, was katholische Kirche ist. Meine Oma, also seine Mutter, genau das Gegenteil, 3-mal am Tag in die Kirche. Und ihr wisst ja, ich habe schon oft erzählt, ich hatte Todesangst vor dieser Frau. Die war für mich nicht heilig und gläubig, die war für mich eine Hexe. Wie die sich verhalten hat, wie böse die waren, wie die gerochen hat und alles war unheimlich für mich. Und mein Vater, der wurde allergisch, sobald du irgendwas mit Gott gesagt hast, irgendwas. Und dann, wo wir dann 4 Geschwister waren, die sich bekehrt haben und mit ihm immer wieder ein Gespräch gesucht haben, kam immer eine Aussage und ich habe mich gewundert. dieser, sage ich mal, gottlose Mann, der nichts von der Kirche wissen will, hat immer gesagt, ja, aber ich will katholisch beerdigt werden. Ganz viele Leute sagen das. Ältere Leute. Vor allem im Dorf oder irgendwo. Ich will katholisch beerdigt werden. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wo kommt denn dieser Satz her? Ja, den hat die katholische Kirche ihnen eingebläut. Wenn der Pfarrer dich nicht beerdigt und dich in den heiligen Boden legt, auf dem Friedhof, und du darfst ja dort nur, oder früher war es überwiegend so, nur die Katholiken, ne, katholischer Friedhof und so weiter. Wahnsinn, oder? Wie wenn das noch irgendeinen Unterschied macht, wo sie dein altes T-Shirt, in welchen Recycling-Container sie das reinwerfen. Das macht für das T-Shirt keinen Unterschied mehr. Das T-Shirt ist alt, egal. Es ging darum, wer drin war im T-Shirt. Und da geht es darum, was in dir drin ist. Was ist in dir drin? Hast du das Visa in den Himmel oder nicht? Und dann ist völlig Banane, wo sie deinen Leib hinlegen. Mir ist es völlig wurscht, ob die mich verbrennen, ob die mich in den Garten kompostieren oder ob sie Hackschnitzel tragen. Das ist mir doch sowas von wurscht. Gott gibt mir einen neuen Leib.
Amen.
Amen. Darum geht es nicht. Der Leib ist nicht das Ziel. Versteht ihr, wie wichtig das ist, das verstanden zu haben? Und ich habe gedacht, er weigert sich, weil er katholisch beerdigt werden wollte. Ich bin dann immer so ein Schelm und ich leih mir so ein katholisches Faschingskostüm und dann beerdige ich dich. Jetzt kannst du, weißt du, ich muss meinen Vater ernst nehmen, Ehre Vater und Mutter. Aber manchmal hätte ich Lust, bei so Leuten einfach mit versteckter Kamera so Scherze zu machen. Ja, weil, dass sie merken, was sie da gerade von sich geben. Zu Lebzeiten nichts wissen wollen, aber katholisch beerdigt. Aber wisst ihr, genauso funktioniert Religion, es ist Gehirnwäsche. Religion ist Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Mit dem Mann hatte ich auch eine Diskussion über die der Katholizismus hat mit Gott. Aber wieso? Sag ich, es gibt keine einzige Stelle, wo du Maria anbeten sollst. Sie war eine stinknormale Frau, die Jungfrau Maria, die hatte noch 10 andere Kinder. Oder keine Ahnung, wie viele es waren. Sag ich, dann hat Jesus gesagt, keiner unter euch lasse sich Rabbi, Meister oder Vater nennen. Wie heißt denn der Papst? Das ist sogar der Heilige Vater. Dann steht, wenn du Buße tust, geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu. Die katholische Kirche sagt, geh zum Pfarrer und beichte. Dann Abendmahl, das kann jeder feiern. Brot und Wein und Abendmahl und nein, in der katholischen Kirche nicht. Der Heiligenschein, der Halo, das ist der Sonnengott Ra. Nicht Jesus hat einen Heiligenschein, sondern der Sonnengott Ra. IHS, schon mal gesehen, katholische Kirche hier am Altar, IHS, Isis, Horeb, Set, die drei ägyptischen Götter. Der Obelisk, Rom steht da, in Washington steht da. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein erregierter Penis. Dafür steht es. Ich erzähle euch ein bisschen was, wenn ihr Lust drauf habt. Im Petersplatz, im Dom, steht mittendrin, was? In Washington, was steht da? Überall auf der Welt. In Paris, überall steht so ein Ding. Warum? Müsst euch mal fragen. Es wird immer ekliger, gell? Je mehr man forscht, desto ekliger wird's. Paulus hat gesagt, am Ende der Zeit wird es so sein, dass sie das Heiraten verbieten. Wer verbietet denn das Heiraten? Paulus hat gesagt, das ist niemals Gottes Wille. Er hat gesagt, wer alleine sein kann, sei alleine. Wenn du ohne Sex nicht sein kannst, heirate. Das ist doch nicht schwierig, das ist doch nicht komisch. Nein, die halten das Zölibat und dann vergehen sie sich an den kleinen Kindern, weil sie nicht ohne Sex sein können. Ihr versteht mich, oder? Und das kannst du endlos weitermachen. Die Bibel sagt, mach dir kein Bildnis, weder von dem, was droben im Himmel ist, noch was auf der Erde ist. Geh mal in eine katholische Kirche. Die ist voller Bildnisse. Das ist Gott ein Gräuel. Dann beerdigen sie irgendwelche Heiligen, Pfarrer oder irgendwelche Adeligen in der Kirche. Also wenn zu mir einer kommt und sagt, Thomas, ich komme heute Nachmittag in ein Haus, ich mache ein Loch im Keller und vergrab da meinen Bruder. Ist das okay? Dann würde ich sagen, Junge, ich glaube, du bist... Ich brauche keine Leichen im Keller. Im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubt ihr, das gefällt Gott, wenn da lauter Leichen liegen? Also Gott ist nicht komischer wie ich und auch nicht blöder wie ich. Das kannst du endlos fortsetzen. Endlos. Endlos. Der Rosenkranz ist heidnisch, Zweihrauch ist heidnisch, alles Götteranbeterei. Maria ist die Anbetung der Astarte, bei den Römern Venus, bei den Griechen Diana. Es ist die Nimrod, es kommt von Nimrod. Nimrod war der Erste nach der Flut, der Enkel Noahs, der sich mit Satan eingelassen hat. Die Bibel sagt, vielleicht machen wir mal da ein Seminar drüber, das wäre ganz gut. Er war der Erste, der Waffen geschmiedet hat, gezeigt von Dämonen. Er war mit Dämonen zusammen, sagt die Bibel. Die haben ihm gezeigt, wie man Waffen schmiedet. Und er hat seine eigene Mutter geehelicht. Seine eigene Mutter. Und hat sie zur Himmelsgöttin ernannt. Das sind alles Dinge, da wird es dir schlecht. Und dann kam der Turmbau zu Babel, weil er hat gesagt, wir sind Gott. Gott wird nie wieder eine Sintflut bringen können, weil wir bauen einen Turm, der ist so hoch, der kann nicht mal so hoch Gott das Wasser steigen lassen. Ihr müsst den Kern erforschen von all diesen Dingen. Wenn du das Parlament anguckst in Straßburg, es ist ein abgebrochener oder nicht fertiger Turm. Davor steht ein Stier. In Offenbarung, wer reitet das Tier? Europa reitet das Tier, den Stier. Da ist so viel Satanismus in allem, da wird es dir schlecht. Und der Papst ist immer auf allen Seiten. Wisst ihr, dass der Papst Pius einen Vertrag mit Adolf Hitler hatte? Er hat gesagt, ich unterstütze euch, die katholische Kirche unterstützt den Nationalsozialismus. Wenn der Nationalsozialismus bestätigt, dass der katholische Glaube der einzige ist, der dann noch übrig bleibt und erlaubt ist, hat der Hitler gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob der Teufel sich an seine Verträge hält. Ich glaube nicht, weil er ist ein Lügner. Und danach hat die katholische Kirche gesagt, ja, das war ein ganz schlimmer. Und dann haben sie den ganzen Obernazis mit einem Pass, mit einem gefälschten geholfen, dass die nach Südamerika abhauen. Die Rattenlinie nennt man das. Ihr könnt mal alles selber gucken, wenn ihr Lust habt. Oder lasst es auch bleiben. Tausende sind verschwunden, die schlimmsten Nazis waren. Mengele, der Nazi-Arzt. Wenn ihr mal lest, was der gemacht hat. Schwangere aufgeschlitzt, zum Gucken, was die Babys machen, wenn sie am Licht sind. Und lauter so Zeug. Benzin in die Adern gespritzt, zum Gucken, was passiert. Perverse Dinge, einfach so. Krass, oder? Heute ist irgendwie anders. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich hoffe, ich schocke dich nicht zu sehr. Oder vielleicht gerade erst recht. Bist du froh, dass du Christus hast? Amen. Ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Ich bin froh, dass ich klar im Kopf bin und klar im Herzen. Du auch? Ja. Dass ich weiß, hey, egal wie verrückt es da noch wird, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass, egal was kommt, er wird mich durchtragen durch die Zeit. Ich wünsche mir auch, dass ich es nicht erleben muss, aber wenn es kommt, weiß ich, er wird mich durchtragen, weil er treu ist. Amen. Wenn ich nur auf die Nachrichten schaue, dann denke ich, oh Gott, was kommt da alles auf uns zu? Aber dann merke ich, nee, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hast du auch die Zuversicht, von der wir gerade gelesen haben, in Vers 6? Ich habe eine Zuversicht. Deshalb kann nichts und niemand mich aus dieser Zuversicht rausnehmen oder mir das klauen. Jetzt entscheidet sich das, bevor der Druck kommt. Du musst jetzt deinen Glauben bauen. Immer und immer wieder sage ich euch das. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Leute, theoretisch kann alles passieren. Im Dritten Reich wurden auch viele Pastoren verhaftet und in die KZs gesteckt von den Freikirchen. Nicht nur die Juden sind gestorben. Wenn du nicht Satan Hurra schreist, bist du automatisch gegen ihn. Die Leute verstehen nicht, was im Islam los ist. Die denken, ja, die sind alle gemäßigt hier und die sind alle westlich. Im Islam hast du drei Möglichkeiten. Du konvertierst zum Islam, du zahlst die Kopfsteuer oder du wirst umgebracht. Dazwischen gibt es nichts. Es wird keine neutrale Zone geben oder wo sie sagen, ja, du kannst so bleiben, wie du bist. Das gibt es im Islam nicht. Und der Islam ist nicht eine Religion, die getrennt ist vom Staat. Denn im Islam ist der Staat und die Religion eins. Es ist nicht trennbar. Das verstehen die hier auch nicht. Ja, lass die doch Moscheen bauen, ist doch alles gut. Nein, es ist eine Lawine, die sich immer weiter aufbäumt, bis sie ausbricht. Und es ist interessant, dass gerade die Linken diese Leute mit Handkuss einladen, genau die sie dann wegputzen werden. Das sind die Ersten, die umbringen. Denn für alles, was das linke Denken steht, ist einem Moslem zutiefst zuwider. Zutiefst zuwider. Frauenrechte, Homosexualitätsrechte und so, alles, für was die Linken stehen, ist ein Gräuel für jeden Moslem. Und die denken, ja, das geht gut aus. Schauen wir mal, was da passiert. Ich glaube es nicht, dass es gut ausgeht. Und vielleicht ist es sogar eine Ironie in sich selbst, dass die den Wolf in die Schafsherde geholt haben, gesagt haben, ja, das sieht doch aus wie ein Schaf. Der ist gleich groß, der ist auch knuddelig. und so. Und wenn man nicht auf die Zähne achtet, sieht er ganz harmlos aus. Und der Wolf sagt, das passt schon so. Und da sagt der Wolf, ich hol noch meinen Kumpel dazu. Ist das okay? Ja, ist der auch so lieb wie du? Natürlich. Und der Kumpel holt nochmal seinen Kumpel und der holt seine Familie dazu. Und ihr versteht schon, wie das läuft. Unfassbar. So, Vers 9 noch. Vers 9 noch. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Wollen wir das auch? Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde sind. Wir sind hier Fremde. Wir sind eigentlich die Ausländer hier. Nicht die Ausländer sind die Ausländer, wir sind die Ausländer. Wir sind die, die nicht dazugehören. Das erlebst du immer und immer wieder. Wenn du anders reagierst, wenn du anders bist, wenn du nicht mitmachst wie alle, wenn du nicht Hurra rufst, wenn du dich nicht impfen lassen willst, wenn du dies und das nicht willst und sagst, hey, denk doch mal nach und so weiter, dann gehörst du nicht dazu. Und dann bist du komisch. Und immer, immer, wenn die Menschen etwas nicht einordnen können, dann nennen sie es eine Sekte oder gefährlich. Und dann gehen sie gegen dich, weil sie mit dir nicht umgehen können. Und die Bibel sagt, jeder Gläubige ist wie der Wind. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Aber Christus weiß es. Amen. Papa, danke, dass du jeden Einzelnen von uns liebst, auch die im Internet, und dass du mit jedem einen wunderbaren Plan hast. Und danke, Herr, dass es mit uns immer besser wird. Der innere Mensch wird immer stärker, immer weiter aufgebaut. Der äußere zerfällt, unsere äußere Hülle wird immer älter. Man kann es sehen, aber Herr, unser innerer Mensch, der wird immer besser, immer jünger, immer stärker, immer reifer. Und das kann man nicht sehen, aber man kann es erleben, nämlich durch das, was aus uns rauskommt. Papa, danke, dass aus uns Glauben kommt, Glauben und nichts als Glauben. Zuversicht und Glauben und Vertrauen, Liebe, Freude. Papa, hilf jedem von uns, wegzuschauen von unseren kleinen Problemchen hin zu dem großen Ganzen. Lass uns von oben schauen, da wird die Welt so klein. Wenn wir fliegen wie Adler, wird die Welt so klein. Und alles, was hier so wichtig ist, wird dann so schnell unwichtig. Warum? Weil wir deinen Blick haben. Du schaust von oben, nicht von unten. Und wir wollen auch fliegen im Geist. Wir wollen erkennen, was wirklich wichtig ist und was unwichtig ist in diesem Leben, in dieser Welt. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt. Heiliger Geist, auch heute Morgen, wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir respektieren dich. Wir achten dich. Und überall da, wo wir versagt haben, wo wir dich betrübt haben, wo wir dich enttäuscht haben, wo wir dich beleidigt haben, wo wir sogar gegen dich entschieden haben, ganz bewusst, wir bitten dich um Vergebung heute Morgen, Heiliger Geist. Und wir sagen, es tut uns leid. Es tut uns leid. Wir sind noch unvollkommen, aber wir wollen vollkommen werden. Hilf uns in unserer Schwachheit. Und danke, Vater, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Und danke, dass es keine Bibelstelle gibt, wo es steht, du nimmst uns deinen Geist wieder weg. Nein, danke, dass er bleibt. Und danke, dass er da ist. Und lass uns immer gehorsamer werden. Lass uns immer mehr Ja sagen zu dem, was der Heilige Geist uns zeigt. Sein Nein ist ein Nein, sein Ja ist ein Ja. Herr, hilf uns, ein gehorsames Herz zu entwickeln, wo wir sagen, das Nein ist gut, das Ja ist gut, Punkt. Nicht aber, nicht diskutieren, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus, egal ob wir am Arbeitsplatz sind, in der Nachbarschaft, in der Familie, unter Freunden, egal wo wir in dieser Welt irgendwo integriert sind oder uns bewegen, lass uns wirklich dein Licht durchstrahlen lassen. Lass es leuchten durch uns, Jesus. Zeig uns die, die Lust haben auf das Licht. Und lass uns wegschauen von denen, die Lust auf die Finsternis haben. Herr, lass uns Freude haben an denen, die dich suchen, und lass sie dich finden durch uns. Lass uns den Lautsprecher sein. Wir wollen nicht schweigen. Wir haben es gerade gelesen. Paulus hat gesagt, wir wollen nicht schweigen. Wir wollen reden. Wir wollen herrschen im Leben an Christi Stadt. Und es wird sichtbar an dem, was aus uns rauskommt. Reden wir Verzweiflung oder reden wir Glauben? Reden wir Zuversicht oder reden wir Ohnmacht? Reden wir Freude oder reden wir Angst? Jesus, danke, dass du in uns bist und in uns immer stärker wirst und immer mehr zunimmst. Und danke, Jesus, dass wir immer stärker werden. Stück für Stück, Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Danke, dass wir leuchten, und danke, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Und wie wir gerade gelesen haben, wir haben diese feste Zuversicht, die niemand rauben kann. Danke für diesen festen Glauben in uns. Herr, und zeig uns überall da, wo du Werkzeug hingelegt hast und wir nicht bereit waren, dieses Werkzeug zu nutzen, sondern haben gesagt, Herr, ich habe kein Werkzeug. Nein, lass uns das Werkzeug erkennen in jedem Bereich unseres Lebens. Du hast für jede Schraube hast du den Schlüssel. Für jedes Ding hast du eine Zange oder egal was man brauchen kann, Herr, du hast immer das Werkzeug, um es zu lösen oder festzumachen. Und da bete ich, dass wir da schlau werden, dass wir weise werden, dass wir sehen, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, zu erkennen die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu du uns berufen hast. Papa, ob das in der Schweiz ist, in Österreich, wo Menschen zuhören, in Deutschland. Ich danke dir, dass du mit jedem einen Plan hast. Und danke, dass diese Herzen und der Glauben in diesen Herzen immer stärker wird, Jesus. Danke dafür. Danke, 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 Jesus. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Amen.